Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen guten Abend. Wir haben es nach dem Anschlag in Magdeburg gestern und heute gesehen. Es ist so wichtig, dass die Menschen öffentlich zusammenkommen, dass sie ihre Gefühle teilen, Gemeinschaft erleben. Unabhängig von diesem schrecklichen Erlebnis ist das sowieso gerade ja in der Weihnachtszeit ein starkes Bedürfnis der Menschen, der Gang in die Kirche, das gemeinsame Singen, die Macht der Musik zu erleben. Darüber werde ich gleich mit dem niederländischen Musiker Toon Koopman sprechen. Er gehört zu den wichtigsten Interpreten der Musik von Johann Sebastian Bach. Dann werde ich mit dem Koch Vincent Klink über die Memoiren des Gastrokritikers Wolfram Siebeck reden. Da werden wir selbstverständlich auch auf das Thema Weihnachtsessen zu sprechen kommen. Und dann blicken wir auf eine Opernpremiere in München, Donizettis Regimentstochter in der Staatsoper. Die Weihnachtszeit ist für viele Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger eine sehr intensive Zeit, denn es finden viele Weihnachtskonzerte statt, Land auf, Land ab. Chöre singen, Orchester spielen, die Zuhörerinnen und Zuhörer strömen in die Kirchen. Was suchen die Menschen dort in diesen Zeiten voller Unsicherheit? Suchen sie Licht, Freude, Zuversicht, Geborgenheit? Welche Kraft geht von den weihnachtlichen Klängen aus? Oder noch allgemeiner gefragt, welche Macht hat die Musik? Welche vielleicht existenziellen Erfahrungen können wir machen beim Musizieren und beim Musikhören? Darüber möchte ich nun mit Toon Koopman sprechen. Der niederländische Dirigent, Organist, Cembalist hat wie kaum ein anderer mit seinem von ihm gegründeten Orchester und Chor aus Amsterdam weltweit gewirkt. Er hat zahllose CDs aufgenommen, viele Preise gewonnen. Im Zentrum seines Schaffens das Werk von Johann Sebastian Bach. Toon Koopman ist auch Präsident des Bach-Archivs in Leipzig und er ist jetzt am Telefon. Herr Koopman, guten Abend.
Guten Abend.
Jauchzet, frohlocket. Das ist die wahrscheinlich schönste Aufforderung, die es zur Weihnachtszeit gibt. Die Gemeinde wird direkt angesprochen mit dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Diese Musik ist Ausdruck einer großen Freude. Können Sie denn Ihre Musikerinnen und Musiker und auch die Zuhörer heute noch genauso wie vor 20, 30 Jahren in diese freudige Stimmung versetzen?
Ja, ich meine, wenn man sein ganzes Leben verbringen kann mit der tollsten Musik, die es gibt, die größten Meisterwerke der Musikgeschichte, was kann man dann sagen? Ich meine, wenn ich mit meinem Orchester und Chor Weihnachtsoratorium mache, dann ist jeder wieder froh, dass ein Kind geboren ist. Und diese Freude, dass ein Kind geboren ist, kann man natürlich bei 1908 sehr gut vorstellen. Als Mann, der 20 Kinder gehabt hat, manche nur ein paar Jahre, manche sind länger geblieben. Das ist Freude gewesen, ein Kind neu geboren zu sehen. Und ich muss sagen, dieses Jahr, ich war in New York, um Messias von Händel aufzuführen. Und dann sieht man, wenn man jedes Konzert 3000 Leute hat, wie freudig man die Menschen machen kann mit dieser Musik. Ob es Bach oder Händel ist, alle freuen sich wieder. Stücke, die sie schon sehr lange kennen, aber auf eine integere Manier zu hören. Und ich glaube, wenn Freude da ist, wie bei Bach, Jochtes verlockt, oder Tönet der Pauken, wie es vorher gewiesen hat, in ein Berry-Kantate, ja, dann ist es richtig Weihnachten. Und wenn dann ganz am Ende ich stehe an einer Krippe hier in der sechsten Kantate kommt, ich meine, das ist für mich Anfang und Ende wunderschön.
Ich habe gelesen, dass Sie als sechsjähriger Knabe zum ersten Mal das Weihnachtsoratorium gesungen haben. Wie haben Sie denn die Musik und das Singen damals in der Kirche erlebt, Herr Koopman?
Irgendwo habe ich immer diese Musik von Bach toll gefunden. Ich war als Knabe, Chorknabe, alt habe ich gesungen, war ich als Sechsjähriger da, könnte noch nicht lesen, aber hatte ein gutes Gedächtnis. Und diese Choräle von Bach, ich fand ihn einfach so schön. Ich war alt und als alt singt man vielleicht die schönste Partei, einfach weil da so vieles passiert. Bach, das Genie mit dem Choralmelodie und mit dem wunderschönen Basspartei, der er gemacht hat, so der Bass ein tolles Leben gibt. Wunderschöne Harmonie, wunderschöne Rhythmen. Ja, es ist wirklich schön.
Wenn man bedenkt, dass es ja eine große Verunsicherung gibt in der Welt, in Anbetracht der Gefährdung der Menschheit, der Gefährdung der Schöpfung durch die hemmungslose Ausbeutung der Natur, ist denn eine harmonische Weihnachtswelt mit Kerzen und Tannenduft und dem Weihnachtsoratorium, ist das auch eine Flucht vor der Gegenwart?
Nee, oder vielleicht Hoffnung auf ein besseres Leben. Ich bin Optimist und ich sehe nicht alles negativ. Und ich denke, mit dieser Musik kommt man in eine Stimmung, wo man denkt, so kann es sein, so soll es sein. Und ich hoffe, dass das im Kopf von Menschen kommt. Bach ist so eloquent. Er kann mit ein paar Tönen etwas hinsetzen, muss man denken, wie ist es möglich? Und diese Musik von Bach, ob es das Weihnachtsoratorium ist, ob es Magnificat ist, ob es Kantaten für Weihnachten, die er auch durch sein ganzes Leben immer mal wieder geschrieben hat, es ist alles überall wunderschöne Musik. Und man kann nur genießen davon und eine Hoffnung haben, es wird wieder besser sein.
So kann es sein, so soll es sein, sagen Sie, Herr Koopmann. Also die Musik auch mit einem utopischen Potenzial.
Ja, ich finde es nicht utopisch. Es ist schade, dass es so viel Krieg in der Welt gibt, vor allem an diesem Moment. Und ich hoffe, dass es Zeit wird. Ich finde, dass es Zeit wird, dass man Lösungen findet, dass man am Tisch sitzt, miteinander redet und versucht, Lösungen zu finden, weil so kann es nicht weitergehen mit all diesem Krieg. Frieden auf Erde, sagt Bach. Das klingt so wunderschön, so, dass man das direkt annehmen will. So soll es sein. Und ich glaube auch, wir sollen die Leute, die entscheiden, wir sind nicht diejenigen, die entscheiden, aber die Leiter von Ländern, wir sollen die sagen, es hilft nichts, Krieg bringt nie etwas Positives. Einfach, man soll zusammensitzen und plaudern, bis man eine Lösung gefunden, um da rauszukommen. Und da wird sicher etwas verloren gehen bei dieser, aber es geht noch viel mehr verloren jedes Jahr, jeder Tag, wenn so viele Leute sterben. Wie es in Israel, wie es in Ukraine passiert, es ist einfach traurig.
Sie haben sämtliche Kantaten von Johann Sebastian Bach aufgenommen, eine enzyklopädische Arbeit. Die Werke haben ja im Kirchen einen festen Platz. Wie schwierig ist es denn, diese Größe dieser barocken musikalischen Welt, dieses Universums, theologisch und musikalisch, wie schwierig ist es, das dem heutigen Publikum nahezubringen?
Ich denke einfach, sei offen, das würde ich zum Publikum sagen. Sei offen, lass es kommen und genieß, was man hört. Und wenn man neben das Genießen etwas mehr wissen will, alle Bücher sind da. Man kann alles finden am Internet, aber man kann auch einfach ein Buch kaufen über Bach und Theologie, über Bach und seine musikalische Sprache. Alles kann man finden. Und man muss sich ein bisschen Mühe geben und nicht nur sagen, ja, Frau Locke ist genug. Das ist schon sehr schön, wenn man das genießt. Aber man kann noch tiefer hineingehen. Das ist auch in der Matthäus schon im Fall. Man kann genießen und sagen, das ist eine wunderschöne Melodie. Toll, das zu hören. Aber wenn man hineingeht, dann denkt man, welch ein Genie hat das komponiert? Was hat er alles gekönnt?
Und man denkt auch nach über den theologischen Inhalt.
Ja, natürlich. Man soll wissen, warum. Aber man soll auch Bach nicht zum fünften Evangelist machen. Weil das geht mir zu weit. Bach war ein normaler Gläubiger, nur ein genialer wie wir. Und in seinem Glauben hat er nichts Extremes getan. Er hat die Bibel gelesen wie alle. Er ist zum Abendmahl gegangen. Er hat Gott geglaubt, hat seine Kinder getauft.
Es gibt in den Kantaten, aber vor allem auch in den Passionen und Oratorien ja dramatische Passagen. Und dann gibt es auch diese vergleichsweise schlichten Choräle. Was macht denn den Reiz dieser Choräle aus für die Gemeinde, für die Zuhörer, die da vor den Musikerinnen sitzen?
Na, ich glaube, auf eine Sache, Bachs Choräle sind nie schlicht. Die Melodie ist schlicht, aber was er darunter tut, welche Stimmen er schreibt, das ist meisterhaft. Wenn man das vergleicht mit Telemann, Graupner, das ist andere Klasse. Bach ist richtig eine große Ausnahme damit. Aber ich habe ein tolles Erlebnis gehabt dieses Jahr im Bachfest in Leipzig. Ich kam da, um ein paar Kantaten aufzuführen. Und die Frage von Michael Maul, der Intendant vom Professor war, was würdest du sagen, wenn ich frage, das Publikum mitsingen zu lassen im Schlusschoral? Und dann haben wir eine Art gefunden. Erst wird der Organist spielt eine Choralbearbeitung, dann singt die Gemeinde zweimal ein Couplet, dann geht man von hoher Stimmung in tiefe Stimmung, weil das Musizieren also ist immer einen Halbton tiefer. Dann kommt die ganze Kantate, inklusive Choral, und dann drehe ich mich um zum Publikum und lasse die mitsingen. Und ich hätte nicht erwartet, dass das so tief beeindruckend war. Das war, ich habe gesagt, warum nicht? Aber eigentlich würde ich sagen, schade, man verliert so viel von den inneren Stimmen, die Bach so toll komponiert hat. Aber wenn man dann 1500, 1800 Leute in der Thomaskirche oder der Nikolaikirche sieht, die alle voll Übergabe singen, das Choral, das ist eine unglaubliche Spezialität, unglaubliche Erfahrung, die man dann bekommt. Und man sieht auch, mit wie viel auch Leute, wovon nicht alle Gläubigen sind, plötzlich dann die Choräle mitsingen, wie die richtig glauben. Bachmusik ist so eloquent, dass man gläubiger wird, wenn man die Musik hört. Und auch wenn es nur vor kurzer Zeit ist, ist eine große Erfahrung.
Jauchzet, frohlocket, die zeitlose Macht der Musik von Johann Sebastian Bach, gerade auch in der Weihnachtszeit. Der Dirigent, Cembalist, Organist Tom Koopmann war das. Herr Koopmann, vielen Dank für das Gespräch. Guten Abend.
Guten Abend, ich hoffe, dass Sie bekommen haben, was Sie wollten.
Rossini, Bellini, Donizetti, das war das Belcanto-Dreigestirn in Italien in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Es war eine politisch wirre Zeit. Die Nachwirkungen der Französischen Revolution, Kriege, der Wiener Kongress 1815 mit der Neuaufteilung Europas, die Herrschaft der Habsburger Monarchie und allgegenwärtig als Machtfaktor das Militär. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Soldaten auch in Opern der Zeit manchmal eine wichtige Rolle spielen. Zum Beispiel in Donizettis 1840 in Paris uraufgeführte Oper Die Regimentstochter. Die Handlung spielt nicht in Italien oder Frankreich, sondern in Tirol. Im Mittelpunkt Marie. Sie wächst als Findelkind unter Soldaten auf, als Regimentstochter eben. Und sie muss sich in dieser Männergesellschaft ihren Platz suchen. Eine Vorfahrin von Brechts Mutter Courage. Am Abend hatte Donizettis Oper an der Bayerischen Staatsoper in München Premiere. Bevor uns jetzt Jörn Florian Fuchs von seinen Eindrücken berichtet, wollen wir uns einstimmen mit einem kurzen Musikausschnitt. Es dirigiert Stefano Montanari. So also singen sie die Männer. Und das war dieser Ausschnitt aus Donizettis Regimentstochter. Jörn Florian Fuchs hat die Premiere an der Münchner Staatsoper gesehen. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Regie geführt hat Damiano Micheletto. Wie sieht er denn diese Marie, diese zentrale Figur, diese starke, auch rätselhafte Frau? Ist das eine kämpferische Amazone?
Nein, er nimmt eigentlich den Untertitel oder die Genrebezeichnung des Werkes ein bisschen zu ernst, buchstäblich, auch wenn das paradox klingt, nämlich es ist ja eine Opera-Komik und für ihn ist wirklich das rein Komische ganz im Zentrum. Also das sind eher so ein bisschen Knallchargen auf der Bühne und die ja, Kämpferin ist eigentlich auch eher eine amüsant zu betrachtende Figur. Da ist jetzt nicht irgendwie noch eine tiefere psychologische Ebene drin oder gar vielleicht ein Konflikt, den sie in sich hat. Und das kann man in diesen Zeiten sich sowieso fragen mit dieser militärischen Musik und dem Militär. Ist ja vielleicht ein bisschen schwierig, damit umzugehen. Also hier ist jetzt die eindeutige Entscheidung, das im Grunde als einen großen historisch angehauchten Comic zu inszenieren und wirklich da fast ganz auf die Spaßpauke zu hauen.
Da steht dann also die Liebe zu dem Tiroler Naturburschen Tonio dann auch im Mittelpunkt?
Die steht schon im Mittelpunkt. Da gibt es auch schön inszenierte einzelne Szenen wirklich an diesem Abend immer wieder. Paolo Fantin hat das Bühnenbild geschaffen. Das ist ein Wald, den man zunächst tatsächlich wirklich sieht. Der ist später dann, wenn wir dann gehen wir in einen großen Salon, dann geht es ja langsam zur Hochzeit. Bevor dann sich das eigentliche Paar kriegt und sie eben ihren Bauernburschen kriegt, soll sie ja adelig verheiratet werden. Und da ist eine Festgesellschaft in unfassbaren Reifröcken buchstäblich und der Wald im Hintergrund, der ja auch so ein bisschen Sehnsuchtsort von ihr ist, der ist im Hintergrund nur noch als Bild zu sehen und aus diesem Bild bricht dann plötzlich an einer Stelle die Soldateska hervor. Das ist schon durchaus ein eindrucksvoller Moment. Es gibt also einige Schauwerte an diesem Abend. Das Bühnenbild ist wohl noch nicht ganz perfekt mit den entsprechenden Akteuren ausprobiert worden, weil da wird ab und zu mal gestolpert und einiges funktioniert technisch noch nicht so ganz. Aber also Schauwerte hat dieser Abend auf jeden Fall, aber er bleibt, das hören Sie schon raus, was ich sage, er bleibt extrem harmlos. Es ist nicht wirklich interpretiert, sondern es ist ein Vergnügen, im Grunde sowas wie eine Weihnachtsprinte, wie die Bayerische Staatsoper hier uns jetzt präsentiert, zwei Tage vor Heiligabend.
Also da könnte man eigentlich doch erwarten, dass das Stück irgendwie ein bisschen gegen den Strich gebürstet wird oder sonst einfach in der Mottenkiste dann auch verschwunden bleibt.
Ja, das wird, wie gesagt, überhaupt nicht gemacht. Also es ist eine Besonderheit allerdings dabei, eine Aufwertung gleichsam. Es gibt nämlich die Pest de Krakentorp. Und das ist Sunny Melles. Normalerweise ist es eine Sprechpartie. Ganz am Schluss taucht eben die Krakentorp auf, weil sie hat ein Familienmitglied, das sie eben verheiraten möchte, an die Marie, was dann ja nicht klappt. Und Sunny Melles erscheint nun öfters, gleich am Anfang und immer mehrfach, und hat auf Deutsch dann Texte, gesungen natürlich auf Französisch, auf Deutsch so verschiedene Texte, und hat auch ein paar sehr schöne, starke, sehr witzige Momente, wie sie kann sich ja herrlich echauffieren. Nur die Texte, die sie da zum Besten gibt, sind jetzt auch nicht ganz so qualitativ. Da hätte man sich die ein oder andere Schärfe vielleicht noch vorstellen können. An sich ist es natürlich ein schönes Konzept, dass man so eine Darstellerin wie Melles hier hat. Ja, es bleibt alles so trotzdem so ein bisschen flach letztendlich.
Und wie wurde gesungen? Jetzt mal abgesehen von der Star-Schauspielerin, die sich da ja auch ins Zeug gelegt hat.
Extrem gut von Escabier an Duaga als Tonio, der auch dann natürlich diese berühmte Kette von hohen Cs bewältigen muss. Hat sehr viel Jubel bekommen, zu Recht, finde ich. Eine Stimme, die muss ich ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, weil es nicht so eine rein schöne Stimme ist. Aber sie ist technisch absolut gut, und er teilt sich auch die Energie für diese Partie sehr, sehr gut ein. Also das war sicher am überzeugendsten. Es gab eine ganz berührende Sache auch noch. Es gibt da noch die Marquise de Berkenfeld. Und das ist Dorothea Röschmann, die ja jetzt so Alterspartien eher singt. Das hat sie auch gut gemacht, schön gemacht. Pütliende als Marie, ja, technisch auch relativ gut. Manchmal ist diese Stimme ein bisschen an der Grenze, das merkt man. Aber auf der Bühne ist sie sehr, sehr überzeugend. Das ist toll, wirklich toll gespielt. Auch das ist eine Stimme, an die man sich dann ein bisschen gewöhnen muss. Und dann nimmt man die ein oder andere kleine Schwierigkeit da durchaus in Kauf. Und ja, dirigiert hat Stefano Montanari, der hat hier mit Mozart nicht so ganz reüssieren können an der Staatsoper. Das war seine letzte Premiere. Das, finde ich, hatte jetzt wirklich Treib, Schmiss und hat einfach großen Spaß gemacht, dem zuzuhören. Der hat dann auch für die etwas gefühlsvollen oder man könnte polemisch sagen gefühligeren Teile der Partitur durchaus ein Gespür, um das jetzt nicht in den Kitsch abgleiten zu lassen. Und diese Militärszenen, ich meine, bis, wie gesagt, nach wie vor, Sie hören das ja von mir, es ist ein bisschen irritierend, wenn man da eine voll ausgestattete Soldateska hat, die da im fast Monty Python Slapstick-Marschschritt herumläuft. Das ist schon etwas eigenwillig, auch in dieser Zeit. Aber das ist natürlich auch in dieser Musik. Und diese Musik hat oft etwas Leichtes, Flockiges. Und das bringt auch das Bayerische Staatsorchester, finde ich, gut rüber. Es ist ein Riesenerfolg gewesen. Es gab Getrampel, es gab extrem viel Jubel. Also auf jeden Fall ist es ein Publikumserfolg. Und das wird auch für ausverkaufte Vorstellungen sorgen.
Ändert aber nichts daran, dass es eine harmlose Regimentstochter war, die Sie da erlebt haben, ganz offensichtlich. Gaetano Donizettis Oper, die Premiere an der Bayerischen Staatsoper. Jörn Florian Fuchs hat für uns darüber berichtet. Ich danke Ihnen, Herr Fuchs. Guten Abend.
Gerne, schönen Abend.
Was mir heilig ist.
Heute hören wir, wie die Schauspielerin Stefanie Reinsperger diese immer wieder aktuelle Frage beantwortet.
Was ist mir heilig? Boah. Meine Familie und der Umgang, den wir miteinander haben, wie wir uns herausfordern, respektieren, anschreien und trotzdem lieben. Familie ist vor allem, sind es meine Eltern und meine wundervolle jüngere Schwester. Familie sind aber auch meine ganz, ganz engen Freunde. Es sind Menschen, die ich so im Laufe des Lebens auch dazu gewonnen habe. Ich habe ja einen Beruf, der extrem unsicher ist, der mit sehr vielen Risiken, mit sehr vielen auch Verletzungen, Selbstzweifeln zu tun hat. Und ich habe in meiner Familie einen Hafen und eine Sicherheit, die ich halt so im Leben ganz wenig habe. Und ich bin so dankbar. Und ich wüsste gar nicht, ob ich so spielen, arbeiten, risikoreich und frei sein könnte, wenn ich ja nicht diese Familie hätte, die ich habe. Zur Weißglut, so zum Wahn, weil ja, natürlich meine Mutter oder mein Vater dann Sachen sagen, die nur sie sagen dürfen, die auch nur nur von ihnen verziehen werden und so. Und auch so mit so ganz engen Freundschaften. Aber das schätze ich auch dran, dass du, deshalb sind das dann auch ganz enge Freunde von mir, weil wir uns alles sagen können. Und das ist nicht immer bequem. Ja, klar. Krippenspiel habe ich als Kind natürlich auch mal gemacht. Eine Lieblingsrolle im Krippenspiel. Den Ochsen, das fand ich irgendwie toll. Ich finde, der hat immer so Wärme und Geborgenheit ausgestrahlt. Und ja, der hat irgendwie diesen Stall auch so gemütlicher und heimlicher gemacht. Den fand ich super. Na, am liebsten hätte ich immer alle gespielt, weil mich hat das sehr genervt. Ich fand die anderen nicht so gut und die haben das auch nicht so ernst genommen, weil alle zu den Geschenken dann heim wollten. Und mir war das aber ganz wichtig, dass wir das einfach wirklich gut spielen. Immer schon. Mir ist meine Arbeit sehr, sehr heilig. Also dieses Bewusstsein darüber, dass ich diesen Beruf Schauspielerin so ausführen darf, wie ich ihn ausführen darf.
Alles Kunst, wenn du tanzt. Schließ die Schuhe in dieser Stadt. Alles keinen Sinn mehr hat.
So heilig ist zum Beispiel für mich bei einer Theatervorstellung, wenn so alle auf der Bühne so ihre Grenzen und ihre Sicherheit loslassen, vergessen und wir dann zusammenkommen, was ganz Neues und diese Jahrhundertsekunde erschaffen. Das passiert ganz selten, nur dass diese Momente, die du jagst denen noch immer so nach, aber ein paar hatte ich schon und das werde ich mein Leben nie vergessen.
Diese Welt nicht zusammenfällt, liegt nur allein an deinem.
Und ich bin auch immer so berührt davon, wenn im Zuschauerraum, aber auch so in der Arbeit zusammen, wenn auf einmal so die Herzen im selben Takt schlagen.
Die Schauspielerin Stefanie Reinsperger und ihre Antwort auf die Frage, was ihr heilig ist. Morgen hören wir in unserer kleinen Fazitreihe dazu die Schriftstellerin Martina Hefter. Sie wurde in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
In Beirut ist eine der wichtigsten Stätten für die libanesische Kulturlandschaft wieder eröffnet worden. Das Kino Metropolis. Es ist das einzige Arthouse-Kino des Landes und eine Plattform für libanesische Filme, die in kommerziellen Häusern nicht gezeigt werden. Nach der Covid-19-Pandemie und der dann folgenden Wirtschaftskrise im Libanon musste das Metropolis 2020 schließen. Wieder eröffnet wurde es nun an einem neuen Standort mit zwei Innensälen und einem Außenkino. Die Architektin Sophie Hayat hat das Filmtheater so gestaltet, dass es bei Bedarf abgebaut und verlegt werden kann. Die Einweihung des neuen Metropolis-Kinos fand inmitten des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hisbollah statt, der nach monatelangen Kämpfen in Kraft getreten war. Der Fernsehproduzent Mark Burnett, der einige weltweit erfolgreiche Showformate mitentwickelt hat, soll US-Sondergesandter für Großbritannien werden. Diese Entscheidung gab der designierte Präsident Trump auf dem Online-Dienst Truth Social bekannt. Der in London geborene Burnett leitete von 2018 bis 2022 die Fernsehtochter des Filmkonzerns MGM. Er steht auch hinter den US-Versionen von Sendungen wie The Voice und Survivor. Sein größter Erfolg war aber die Reality-Show The Apprentice. Sie lief ab 2004 im US-Sender NBC und verhalf ihrem damaligen Moderator Donald Trump zur Berühmtheit. Laut Trump soll Burnett sich in seiner neuen Funktion unter anderem auf den kulturellen Austausch mit Großbritannien konzentrieren. In Spanien ist im Opernhaus Teatro Real in Madrid die traditionelle Weihnachtslotterie El Gordo gezogen worden. Sie ist eine der größten und ältesten Tombolas der Welt. Insgesamt wurden Gewinne von mehr als 2,7 Milliarden Euro verteilt, über 100 Millionen Euro mehr als letztes Jahr. Milena Pieper.
Die Zahl 72.480 ist El Gordo, der Dicke. 193 Mal wurde diese Losnummer in der Stadt Logroño im Norden Spaniens verkauft. Das heißt, 193 Mal muss die staatliche Lotteriegesellschaft jetzt 4 Millionen Euro auszahlen. Im Schnitt haben die Spanierinnen und Spanier in diesem Jahr 73 Euro für Lose ausgegeben. Besonders nachgefragt waren Losnummern, die auf 29 enden, angelehnt an die Flutkatastrophe in Valencia vom 29. Oktober.
Wolfram Siebeck, er war ein berühmter Gastronomiekritiker, man könnte ihn als Reich-Ranitzky der Kochkunst bezeichnen. Viele Jahre lang hat er für das Zeitmagazin eine wöchentliche Kolumne geschrieben, für den Stern hat er Artikel verfasst und für die Zeitschrift Der Feinschmecker und natürlich, er hat Bücher geschrieben, Dutzende, über die schönsten und besten Bistros von Paris, genauso wie über den Sonntag in deutschen Töpfen, kenntnisreich und auch witzig, wie der Buchtitel verrät, Das Haar in der Suppe habe ich nicht bestellt. 2016 ist Wolfram Siebeck gestorben. Jetzt sind posthum seine Memoiren erschienen. Ohne Reue und Rezept, mein Leben für den guten Geschmack. Das Nachwort hat Vincent Klink geschrieben, berühmter Koch und Autor und Verleger von kulinarischer Literatur. Und er ist jetzt am Telefon. Herr Klink, guten Abend.
Guten Abend.
Sie schreiben in Ihrem Nachwort, Herr Siebeck war umfassend an meiner Entwicklung beteiligt. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat er Sie mit seiner Kritik lobend gefördert?
Ja, und zwar ganz entscheidend. Das war irgendwie kurz vor 1978 und er fand es dann gut, was wir da gemacht haben. Überhaupt die Kutteln, die wir hatten, also Trip auf Französisch, davon war er so begeistert, dass ich im Zeitmagazin eine ganze Seite bekommen habe. Und ich war ja eigentlich ein hoffnungsloser Provinzler in Schwäbisch Gmünd. Das war eigentlich der Beginn, dass ich auf ihn gehört habe. Ich habe alles gelesen und er war in gewisser Weise sogar ein Lehrmeister von mir.
Also ein strenger Richter, nach dem man sich auch richten musste?
Ja, der hatte ja recht. Das war ja gar kein Problem. Der wusste einfach Bescheid, wie es hauptsächlich in Frankreich zugeht und wo in der Kulinarik der Hammer hängt. Da wusste er einfach alles, weil er jeden Laden kannte. Er kannte in Frankreich jeden guten Koch. Und das, was er so beschrieben hat, da bin ich auch hinterhergereist und haben mir die Leute angeschaut und dort gegessen. Und ich habe eigentlich nicht das Kochen gelernt in meiner Lehrzeit, sondern durch diese Besuche in den Restaurants. Und das, was sie gemacht haben, habe ich dann nachgemacht. Das war sozusagen die Grand Cuisine, die dann aber in dieser Zeit genau so eine Modernisierung erfahren hatte durch so Köche wie Alain Chapelle, Paul Bocuse und Trois Gros Brüder, man könnte ja auch sagen, die Bande Bocuse war das. Das waren ja schon irgendwie Götter und die haben halt den Wolfram Siebeck ernst genommen. Er war auch gefürchtet, also wenn der gekommen ist, hatte ich schon immer einen erhöhten Puls, das muss ich schon sagen.
Also er hat sich immer angekündigt auch, Sie wussten, was da auf Sie zukommt.
Ja, weil es war ja gar kein so ein Problem mit dieser Testerei. Weil wenn man schlecht kocht, dann kann man nicht plötzlich gut kochen, wenn der Chef kommt, sozusagen. Ja.
Herr Klink, Sie haben sich erst mit Wolfram Siebeck gesiezt, selbstverständlich. Dann haben Sie sich geduzt. Kann so eine Nähe zwischen Koch und Kritiker auch heikel sein?
Ja, es war die ersten Jahre bestimmt ein Eiertanz, weil ich mir selber nicht immer sicher war, ob das wirklich gut ist. Und ich wusste auch, alles muss noch besser werden. Man darf einfach nicht denken, ich bin hier ein toller Koch, deswegen muss ich ja immer lachen, wenn es heute heißt, der weltbeste Koch, da gibt es viele. Das ist einfach doch eine ziemlich subjektive Angelegenheit.
Herr Klink, dann sollten wir vielleicht auch noch ganz kurz von Ihnen hören, was es mit dem Humor von Wolfram Siebeck auf sich hatte. Der hatte ja richtig so einen, wie soll man sagen, den Schalk hinter den Ohren.
Ja, war ein sehr witziger Typ und natürlich ein Sprachkünstler und einen enormen Wortschatz. Und manchmal habe ich mir sogar gedacht, es ist eigentlich schade, dass er nur über Essen und Trinken schreibt. Er hätte alles andere genauso gut machen können. Aber es war einfach sein Ding. Und da konnte er durchaus in Begeisterung kommen.
Und er hat während des Essens seine Gedanken in ein Diktaphon gesprochen, gewissermaßen als Gedächtnisstütze. Mehr als 30 Bänder gibt es und die hat unsere Hörspielabteilung Deutschlandfunk Kultur mal in einer dreiteiligen Serie vorgestellt. Das sind wunderbare Dokumente. Man hört viel Lob, aber auch so manche Kritik. Hier kritisiert Wolfram Siebeck eine Vorspeise.
Was dann nun kam, was wir bestellten, war also folgendes, ein Salat aus grünen Bohnen à la Crème. Natürlich gibt es auf der Karte auch den üblichen grünen Bohnensalat mit Foie Gras und so weiter. À la Crème ist etwas anderes, etwas bodenständigeres, simpleres, kostet ja auch nur 30 Francs, obwohl man sich fragt, nicht wahr, wieso ein Haufen, eine Handvoll geviertelter grüner Bohnen mit ein bisschen Creme Vinaigrette 30 Francs kosten muss. wenn wenigstens dieser Salat delikat abgeschmeckt gewesen wäre, wenn diese Vinaigrette wenigstens hervorragend gewesen wäre. Das war sie nur leider nicht. Sie war zu salzig und zu sauer. Beides zusammen ergab eine Geschmackskomponente, die einfach zu scharf war, zu stark. Und das haute schon mal, muss ja nicht unbedingt sein, den Wein kaputt. Das war einfach zu viel.
Wolfram Siebeck, mit dieser Vorspeise ist er wirklich nicht zufrieden gewesen. Herr Klink, ich erreiche Sie in Ihrem Restaurant Wielandshöhe in Stuttgart. Die Weihnachtszeit, ist das für Sie als Gastronom eine besondere Zeit?
Ja, also der Vorteil von der Weihnachtszeit ist, dass eigentlich vor Weihnachten alle meine Gäste auch hier im Land sind und nicht irgendwo in der Welt rumgeistern. Mhm. Und deswegen ist eigentlich das Weihnachtsgeschäft eigentlich sehr wichtig für uns. Vor allen Dingen ist es eine Zeit, wo man, glaube ich, ein klein bisschen großzügiger ist und in dieser Euphorie, Weihnachten und so weiter, werden die Leute letztendlich auch ein bisschen weniger sparsam, sagen wir mal so.
Ein bisschen gelassener.
Ja, genau.
Und da denken ja auch viele über das Weihnachtsessen nach. Da gibt es ja mehr Tradition als Innovation, möchte ich mal behaupten. Haben Sie denn so etwas wie einen Weihnachtsklassiker im Restaurant und auch im Privaten, im kleinen Kreis?
Eigentlich nicht direkt, sondern das richtet sich bei uns danach, was angeboten ist. Und jetzt hat ein Jäger im Bayerischen 60 Hasen geschossen auf einer Treibjagd und das alles den anderen Jägern abgekauft und uns überbracht. Und jetzt machen wir Lièvre Royal, also Hase königlich sozusagen. Das ist ein Rezept, das geht auf Ludwig XIV. Zurück. Die Soße wird mit Blut gemacht, mit Hasenblut. Das ist unglaublich intensiv. Da muss ich jetzt gestehen, zu Siebecks Zeiten hätte ich das Gericht nicht hingekriegt. Also man entwickelt sich natürlich weiter und es kommen Einflüsse dazu, es ein bisschen moderner zu machen, aber nie die Tradition zu vergessen. Und das war Siebeck auch wichtig. Also mit dem ganzen Molekular hätte man den verjagen können.
Also Tradition und Innovation gemeinsam.
Genau, weil es ist ja so, wir denken ja immer, wir wären heute die weltbesten Köche, aber es wurde vor 100 Jahren auch schon verdammt gut gekocht. Aber in einer Art, die von der technischen Ausrichtung damals nicht möglich war, aber heute können wir das moderner gestalten.
In Ihrer Speisekarte schreiben Sie, Zitat, für unsere Gäste sorgen 26 Mitarbeiter aus Bosnien, der Dominikanischen Republik, Deutschland, Kroatien, Nigeria, Nepal, Mexiko, Ghana, Russland, Iran, Ungarn und Schwaben. Alle vertragen sich prächtig, was uns sehr erfreut. Das ist, wenn man so will, auch eine politische Botschaft. Wie wichtig ist denn dieser internationale Gedanke beim Thema Essen, Herr Klink?
Also um es in einem Satz zu sagen, wäre ich Rassist, könnte ich meinen Laden morgen zumachen. Es sind eigentlich die unterschiedlichsten Leute, die sich zusammenfinden, sind alle relativ jung und begeistert dabei sind, weil der Kochberuf leidet natürlich unter den Convenience-Produkten. Es ist einfach wahnsinnig langweilig, so Tüten aufzureißen und so Zeugs zu kochen. Aber bekommt man ganzes Kalb oder frische Trüffel? Und wir sind eigentlich hier in der Stuttgarter Gegend in der Lage, solche Sachen zu kochen, weil die Leute dafür Verständnis haben und das Geld dafür ausgeben. Und das war ein sehr, sehr langer Weg. Und wir können heute bretonischen Hummer, das wäre eigentlich vor 30 Jahren fast nicht möglich gewesen. Da haben wir halt den amerikanischen genommen und der ist halt nicht so gut. Und jetzt sind wir halt in einem Status, wo wir einfach nicht auf den Preis sehen müssen. Aber ich habe auch in den 35 Jahren aus dem Restaurant noch nie ein Geld rausgeholt. Das zahlt mir nur die Lebensversicherung und so ein paar Versicherungen. Ich lebe eigentlich die ganze Zeit schon von Musik machen, Bücher schreiben und diesen Geschichten. Wenn wir hier einen Geschäftsführer hätten oder noch einen Direktor, dann gäbe es uns nicht mehr. Das bedeutet, der Betrieb ist total gesund, weil alle Lohnkosten gehen eigentlich in die Leute, die wirklich was arbeiten.
Der Koch Vincent Klink. Wir haben gesprochen über die Memoiren des legendären Gastrokritikers Wolfram Siebeck. Sein Buch Ohne Reue und Rezept, Mein Leben für den guten Geschmack, ist im Verlag Schöffling und Co. erschienen. Vincent Klink hat dazu das Nachwort geschrieben. Herr Klink, Dankeschön, guten Abend.
Ich bedanke mich auch. Guten Abend. Tschüss.
Wenn nach einem Krieg ein Frieden folgt, dann werden eigentlich immer Grenzen neu gezogen. Das war 1815 beim Wiener Kongress so, das war nach dem Zweiten Weltkrieg so, das wird so sein, wenn der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in einen, wie auch immer, vereinbarten Frieden mündet. Wenn es nicht so traurig wäre und mit so unendlich viel menschlichem Leid verbunden, könnte man auch einfach nur den Kopf schütteln über uns Menschen, die wir uns mit dummen nationalistischem Denken Länder, Städte wegnehmen und Menschen vertreiben, Prozesse, die sich Jahrzehnte hinziehen können, Rechnungen, die manchmal noch nach Jahrhunderten neu gestellt werden. Und wie wertvoll ist vor diesem Hintergrund dieses Gedankens die Tatsache, dass sich jetzt zwei benachbarte, durch eine Grenze getrennte Städte gemeinsam als europäische Kulturhauptstadt präsentieren. Gorizia in Italien und Nova Gorica in Slowenien. Eine Reportage von Oliver Soos.
Der ehemalige Grenzübergang südlich des Bahnhofs von Nova Gorica ist heute mitten in der Stadt, der Doppelstadt. Gorizia auf der italienischen Seite ist schick mit Kirchen, Villen und Palazzos im Baustil der Habsburger Monarchie. Nova Gorica auf der slowenischen Seite ist eine Plattenbaustadt, eine sozialistische Planstadt, die unmittelbar nach der Grenzziehung nach dem Zweiten Weltkrieg neu gebaut wurde. Genau hier ist der Slowene Pavel Schatej aufgewachsen, im damaligen Jugoslawien. Geboren wurde er 1949. Schatej steht am Grenzübergang, der zu Jugoslawien-Zeiten geschlossen war. Doch er konnte als Anwohner rüber, weil er einen Passierschein hatte. Und das hat er, wie viele Slowenen damals, ausgenutzt zum Schmuggeln.
Die Italiener waren uns immer ein paar Jahre voraus, was die Entwicklung angeht. Außerdem hatten sie Cola, Orangen und Bananen. All das gab es bei uns nicht. Die italienische Mode, das war natürlich was Besonderes.
Offiziell durfte man nur Waren im Wert von 3.500 jugoslawischen Dinar über die Grenze transportieren. Das war zum Beispiel eine Jeans oder 2 Kilo Orangen. Viele Slowenen aus Nova Gorica können Schmuggelgeschichten erzählen. So zum Beispiel auch Zdenka Schwiligoj.
Ich habe sehr gerne genäht. Wir hatten zwar eine Nähmaschine, aber ich habe mir eine deutsche gewünscht, von Pfaff. Die habe ich mir dann drüben in Italien gekauft und in eine Kiste mit Orangen gesteckt und mit Orangen zugedeckt.
Am alten Grenzübergang an den Gleisen gibt es in einem rosafarbenen Häuschen ein Schmugglermuseum. Hier können die Besucher der Kulturhauptstadt typische Waren sehen, die damals über die Grenze geschmuggelt wurden. Im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es ein neues Projekt mit dem Namen EPIC. In einer ehemaligen Lagerhalle soll eine neue historische Ausstellung über das 20. Jahrhundert entstehen, das in der Gegend sehr blutig war. Es geht darum, die einseitigen Sichtweisen auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg zu überwinden. Diese Sichtweisen sieht man immer wieder auf der Straße. An jedem 10. Februar gibt es in Italien den Tag der Erinnerung an die Opfer von Flucht und Gewalt. Da stehen dann auch in Gorizia viele Menschen mit italienischen Fahnen auf dem Friedhof. Nachts marschieren vor allem junge Männer mit Fackeln und italienischen Fahnen durch die Stadt. Gedacht wird dabei ausschließlich der italienischen Opfer, die von den jugoslawischen Partisanen getötet wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Auf der slowenischen Seite denkt Pavel Schatej dagegen an die Unterdrückung der Slowenen durch den italienischen Faschismus und an seinen Vater, der bei den Partisanen gekämpft hat gegen Faschismus und für die Freiheit, so Schatej.
Mein Vater war bei den Partisanen, das verschweige ich nicht. Er hat die Schlacht auf dem Berg Javornik überlebt. Dort sind über 40 junge Kämpfer gefallen. Mein Vater hat immer gesagt, sie haben für ihre Muttersprache gekämpft. Als wir hier 25 Jahre unter den italienischen Faschisten gelebt haben, hieß es immer, hier wird nur Italienisch gesprochen.
Im Kulturhauptstadtjahr soll mit dem EPIC-Projekt eine gemeinsame Geschichtserzählung geschaffen werden, sagt die Organisatorin, die slowenische Historikerin Kaja Schirok.
Wir müssen offen sein für verschiedene Interpretationen der Geschichte. Die Museen waren viele Jahrzehnte lang am nationalen Narrativ des jeweiligen Landes orientiert. Ich will mit dem EPIC-Projekt einen offenen Raum schaffen, ein Museum zum Mitmachen für die lokale Bevölkerung. Erinnerung. Wenn es eine Oma gibt, die unter den italienischen Faschisten verfolgt wurde, ist sie eingeladen, ihre Erinnerungen zu teilen. Ebenso wie die Oma, deren Bruder von den Partisanen ermordet wurde. Und die Besucher sollen die eine und die andere Seite der Geschichte kennenlernen und die Geschichten miteinander vergleichen.
Für Kaya Schirok ist das die Grundvoraussetzung für eine moderne, offene Gesellschaft. Und da soll das Kulturhauptstadtjahr Gorizia und Nova Gorica ein Stück weit voranbringen.
Gorizia und Nova Gorizia, die gemeinsame europäische Kulturhauptstadt. Eine Reportage war das von Oliver Soos.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Herr Küpersbusch, was war schlecht dieses Jahr? Fragt die Taz. Das ist bemerkenswert, weil Friedrich Küpersbusch in jeder Montagsausgabe normalerweise auf die vorige Woche zurückblickt. Nun also auf das ganze Jahr. Was also war seiner Meinung nach schlecht in diesem Jahr? Recht haben hat wesentlich besser funktioniert als Recht handeln, antwortet Küpersbusch. Andere Frage der Taz an ihn. Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny starb im Februar nach russischen Angaben im Straflager. Werden in Russland Kritiker überleben? Nur in fensterlosen Wohnungen, lautet die sarkastische Antwort von Küpersbusch, dem es immer wieder gelingt, auf deprimierende Themen mit bösem Humor zu reagieren. Das verbietet sich allerdings bei dem, was am Freitag in Magdeburg passiert ist. Warum macht ein Mensch so etwas? Welche Befriedigung kann einer sich davon erhoffen, mit einem Auto durch einen Weihnachtsmarkt zu rasen und solches Leid anzurichten? Fragt Detlef Esslinger in der Süddeutschen Zeitung. Wer am Freitagabend dem Anschlag entkommen ist, wer in Magdeburg im Rettungseinsatz war, wer den Mann sah, der sich über seine tote Ehefrau gelegt hatte, dem wird an Weihnachten nicht so fremd sein wie O du Fröhliche. Esslinger fügt hinzu, die Gedankenwelt von Taleb al-A scheint zu krude zu sein, um irgendjemand anderem außer ihm selbst Verantwortung zuzuweisen. Das sieht Ulf Poschert wohl anders. Jedenfalls suggeriert er in seinem Artikel für die Welt, die Grünen, Poscherts und überhaupt Springers Lieblingsfeind, seien mitverantwortlich für das, was da geschehen sei. Besonders Vizekanzler Robert Habeck. Denn der habe auf beleidigende Äußerungen im Netz wie Schwachkopf, letztlich Lappalien, mit Klagen reagiert und auf diese Weise, so Poscherts abenteuerliche These, dazu beigetragen, dass Polizei und Justiz nicht mehr genügend Kapazitäten hatten, um Weihnachtsmärkte zu schützen und den Täter von Magdeburg schon vor seiner Tat als realen Gefährder zu identifizieren. Zynisch könnte man sagen, so Poschert in der Welt, das entsetzliche Attentat von Magdeburg hätte verhindert werden können, wenn der Täter vorher einmal den Vizekanzler Schwachkopf genannt hätte. Mit der Feststellung, irgendwer hätte Taleb al-As Radikalisierung erkennen und einschreiten müssen, sollte man vorsichtig sein, schreibt dagegen Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen. Denn der Täter, geflüchtet vor dem Regime in Saudi-Arabien, Kritiker des Islams, AfD-Sympathisant, Arzt in Ostdeutschland, passe in kein Raster. Da störe aber die Lügenerzähler im Netz, wie Hahnfeld sie nennt, überhaupt nicht. Wenn schon kein Islamist, dann muss zur Erklärung die Herkunft des Täters reichen. Und weiter? Das Böse braucht ein Gesicht, es braucht einen Namen und eine Adresse. Wie diese lautet, wissen die Fake-News-Macher schon im Vorhinein. Der Staat ist schuld, die Demokratie, der politische Gegner, schreibt Hahnfeld in der FAZ. Je mehr Ideologie im Spiel ist, je gefestigter Doktrin und Feindbilder, desto weniger zählen die Fakten, desto eindeutiger fällt das Urteil aus. Sie fluten die digitale Welt mit Fake-News, Desinformation und Lügen. Genau dort, im Netz, bei X, der Plattform von Elon Musk, auf der so viele Menschen Hass- und Gewaltfantasien verbreiteten, habe das auch der Täter getan. Apropos Elon Musk. Es herrscht große Verwirrung, wer jetzt eigentlich mit wem im Fernsehen so tun darf, als ob er oder sie Kanzler werden könnte, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Die AfD wird wahrscheinlich in einer oder mehreren Viererrunden dabei sein, aber es werden immer mehr Stimmen laut, die fordern, dass Elon Musk die Interessen der Partei vertreten sollte, denn er hat wenigstens welche.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Guten Abend.